Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute nicht nur mit Max. Hallo Max.
Ich bin da, aber eben nicht alleine. Hallo da draußen, eine neue Folge ist aufgesagt. Und wir haben mal wieder einen Gast eingeladen. Heute Nico Meyer von der Maison Meyer aus dem Burgund. Schön, dass du da bist, Nico.
Moin, mein Lieber. Moin, danke für die Einladung.
Burgund habe ich gesagt, aber du klingst so gar nicht französisch. Du bist Deutsch.
Ich bin Deutscher, ich bin Hamburger, um ehrlich zu sein. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und dann in die Bourgogne ausgewandert. Ja, halb ausgewandert. Also ich meine, wenn man aus Hamburg kommt, dann möchte man natürlich auch nicht aus Hamburg weg. Entsprechend bin ich zwischen Hamburg und im Burgund, aber ich verbringe viel Zeit im Burgund, um die Weine zu machen, weil das ist meine Passion.
Das heißt, du hast da zig Weinberge gekauft, du bist Multimilliardär, weil ich meine, das ist die günstigste Region der Welt.
Ja, also mein Vater ist Bill Gates. Habe ich mir Weinberge gekauft? Nee, Quatsch.
Schön wär's.
Burgund, also ich habe ja verschiedene Stationen gemacht. Eine Station war unter anderem auch im Napa Valley. Da ist es üblich, dass man Trauben kauft. Und im Burgund gibt es die Möglichkeit auch. Mhm. Das heißt, ich brauche keine Weinberge besitzen, sondern ich kann Trauben kaufen. Das ist auch nicht so einfach, wie sich das anhört. Also es ist nicht in den Supermarkt gehen, Trauben kaufen. Sondern man muss gute Kontakte haben, Glück haben und dann kann man dort Trauben kaufen, wenn man gut mit den Winzern kann, die Trauben anbauen. Und dann kriegt man richtig geile Qualität und kann geile Weine machen.
Das heißt, du kaufst dann immer beim selben Winzer oder beim selben Traubenweinanbauer die Trauben? Sind das dann auch immer dieselben Rebsorten oder ist das von Jahr zu Jahr unterschiedlich?
Das kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein, sollte es eigentlich nicht. Mhm. Das System im Burgund ist, dass man über Quotiers kauft, also Traubenhändler, die Intermediäre sind zwischen den Anbauern und denen, die Trauben kaufen. Und dann kommt natürlich so Marktpreise.
Das heißt, das sind so klassische Immobilienmakler wie hier in Hamburg.
Genau.
Also die unfassbar viel Geld verdienen, richtig. Eigentlich nur die Tür aufschieben.
Genau.
Ich sage auch, wenn wir in meinem nächsten Leben ich werde Immobilien.
Ja, erzähl bitte weiter, Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer mal...
Genau, das ist jetzt mit dem Trauben, es ist ganz einfach, jedes Jahr, also man schließt einen Vertrag über mehrere Jahre, da ist aber eine Klausel drin, dass man halt entsprechende Preise zahlen muss. Mhm. Preise variieren von Jahr zu Jahr nach der Nachfrage. Gerade in 2021 haben wir es ja gesehen, wie die Preise im Burgund hochgegangen sind, was vielleicht international nicht das Beste fürs Burgund ist, aber es ist nun mal die Situation. Nee.
Hat er einfach vielleicht für unsere Zuhörer dazu draußen einfach mit extremen Frost- und Hagelschäden im Frühjahr zu tun und Angebot und Nachfrage, also extrem wenig Menge für eine extrem hohe Nachfrage, Preise wirklich in 21 ja explodiert, kann man sagen. Es war vorher schon nicht günstig und in 21 einfach wie wenn du so das Zündholz in den Benzintank schmeißt. So
ungefähr. Ja, krass.
Preise durch die Decke gegangen und das macht dann keinen Spaß, glaube ich.
Nee. Das macht keinen Spaß, besonders wenn man Weine macht, damit sie getrunken werden und nicht im Keller irgendwo verschwinden und nie wieder rauskommen. Und das ist halt immer schwierig. Und, ja.
Das heißt also, da möchte ich einraten, das heißt, du machst Weine, die relativ jung getrunken werden sollen, oder? Aber heißt das, dass die dann nicht lagerfähig sind?
Also ich mag sie jung, aber die kannst du auch länger, länger lagern. Also es ist, sind Weine aus meiner Sicht auf sehr hohem Niveau. Ich komme halt aus einer Schule, die qualitativ sehr hohe Weine macht und ich mag es aber ein bisschen frischer, deswegen sind sie auch so gemacht, dass man sie jung trinken kann, man kann sie aber auch liegen.
Wenn du sagst Schuni, du hast gesagt Napa, wo warst du noch so? Ich glaube Rheingau war eine wichtige Stadt.
Genau, wie man gehört hat, ich komme ja aus Hamburg, ich habe keine Weinberge, ich komme aus keiner Familie, die Weinberge hat ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, habe dann entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen, bin nach Geisenheim gegangen, habe in Geisenheim studiert, Weinbau und Önologie, und bin dann danach ins Napa Valley gegangen und habe auch dazwischen noch Stationen im Rheingau, in Rheinhessen gehabt. Ich war bei Wittmann, ich war bei Eva Fricke, ich war bei Balthasar Ress, ich war bei Peter Jakob Kühn.
Wir haben dann gerade einen großen Namen.
Und im Napa Valley habe ich für einen Top-Winemaker gearbeitet, Benoit Touquet. Ich glaube mittlerweile über 20 mal 100 Parker-Punkte mit seinen Weinen, mit Ryan Sellers gemacht. Und da habe ich gelernt, gearbeitet und aus dieser Schule.
Du bist ein abgefahrener Typ, darauf stoßen wir erstmal an.
Genau, wir haben den ersten Wein von dir ins Glas gegossen. Dieses Jahr hast du 4 Weine gemacht.
Also ja.
Dieses Jahr heißt mit dem Jahrgang 22 und das ist jetzt Bourgogne Aligoté 2022.
Genau.
Sag mal was dazu. Trink erstmal einen Schluck.
Genau.
Haben wir schon aus?
Also haben wir, aber wir können immer wieder anstoßen, dass die Sendung heißt hier Saufgesabbel. Wir wollen ja, dass die Hörer auch hören, dass wir saufen und sabbeln.
Genau. Aligoté. Aligoté nicht so, wie man das vielleicht immer kennt. Oder was heißt immer? Es gibt viele Leute kennen Aligoté nicht. Müssen wir erstmal sagen, das ist eine Rebsorte aus dem Burgund, die in den Jahren eher Vergessenheit geraten, bei den Franzosen eher zweitrangig, Chardonnay, Pinot Noir, ganz groß. Aber Aligoté in den letzten Jahren sehr nach vorne gekommen von der Rebsorte, sehr viel Potenzial. In dieser Variante mit auch Neuholz unter anderem, damit du mehr Struktur in dem Wein hast, eine sehr schöne Länge. Aber die gerade die Säure in 22 bei diesem Aligoté ist, finde ich, enorm. 22 ist ein sehr warmes Jahr im Burgund. Und das ist eine Variante hier aus meiner Sicht, die sehr erwachsen ist und eine schöne Struktur zeigt.
Und was heißt denn sehr erwachsen? Was?
Für mich ist es ein Wein, der schon Anspruch hat, der komplex ist, der eine Länge hat. Den kannst du mit Freunden aufmachen. Also alle Weine von mir sind dafür da, es mit Leuten aufzumachen, die du magst. Am besten nicht mit Leuten, die du nicht magst, weil dafür sind sie meiner Meinung nach zu schade.
Du hast gerade den Daumen auf mich gezeigt. Wieso?
Also grundsätzlich finde ich, sollte man sowieso nur mit Leuten Wein trinken, die man mag, weil dann macht es einfach...
Genau so ist das. Ich bin auch mit keinem, den ich nicht mag, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, wenn du in einem Business bist, hast du manchmal auch Kontakte, mit denen du vielleicht nicht...
Manchmal, ja,
das gehört auch wieder. Ja,
ja, extrem spannend.
Ja, also Aligoté ist, glaube ich, eine Rebsorte, die vielen nicht so geläufig ist. Sie ist im Burgund eigentlich schon immer da gewesen. Sie gehört zum Burgund dazu. Aber wie Nico gerade gesagt hat, sie ist eben in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was viele gar nicht wissen, eigentlich macht man einen klassischen Kir ja auch mit Aligoté.
Genau. Ne? Und was ist ein Kir?
Ein Kir ist ein klassisches Aperitifgetränk mit Aligoté und Cassis-Likör, also mit Creme de Cassis. Dann die Weiterentwicklung ist dann der Kir Royal, da gießt man das Ganze dann mit Champagner auf. Zum Beispiel, wenn bei uns, wir haben in der Karte einen Kinnfels-Kir und wenn den halt jemand bestellt, dann fragen wir auch immer, ob er ihn mit Sekt oder mit Weißwein aufgegossen haben will.
Oder mit Champagner.
Nee, das wäre ja dann Kir Royal.
Ach so, okay, okay. Und du hast bestanden.
Danke. Und Aligoté ist halt so in den letzten Jahren wieder so, ja, ein bisschen hip geworden, ja, sage ich mal. Ne? Auch die großen Winzer machen mittlerweile alle wieder Aligoté, weil du halt für viele dadurch wieder schaffst, einen Einstiegsdroger zu haben. Ne? Also die Preisentwicklung im Burgund kennt ja in den letzten Jahren eigentlich nur eine Richtung und die geht kerzengrad nach oben. Also nicht,
genau,
irgendwie nicht irgendwie so eine leichte Kurve, sondern es geht eigentlich nur steil bergauf. Und Aligoté ist eben ja jetzt für viele so die Einstiegsdroge in ihrer Weinwelt. Ich finde, ich probiere jetzt auch gerade das erste Mal, weil in den letzten Jahren habe ich von deinem Aligoté immer nichts abbekommen.
Die sind sehr rar.
Ja, du hast doch immer draufstehen. Wie viele Flaschen gibt es?
780 gibt es von denen und wir haben die 166.
Wir haben die 166. Ja, also ich bin total begeistert davon. Es ist wahrscheinlich einer der ich würde sogar so weit gehen, es ist wahrscheinlich einer der besten Aligotés, die ich bis jetzt getrunken habe.
Dann haben wir hier Schnapszahlen heute noch. Und auf der nächsten Flasche, das kann ich auch gleich sagen, von dem gibt es nur 1200 und wir haben 355. Also 66, 55. Wenn da 44 und 33 kommen, dann sollten wir heute alle Lotto
spielen. Also was sind da dem Euro-Checkpool? Ich glaube 40 Millionen, oder?
Das wird auch für ein Weinberg in Burgund reichen.
Ja, tatsächlich, aber dann nur für einen kleinen.
Also, Aligoté ist... mittlerweile kriegt man das wirklich auch mit allen Top-Labels. Also jeder produziert mittlerweile wieder Aligoté. Und das sind dann halt oft noch Burgunder, die du für unter 100 Euro auf die Karte setzen kannst, was halt nicht mehr so häufig der Fall ist. Ich finde das unglaublich lecker. Ich finde, der Neuholz, das neue Holz steht dem Wein unglaublich gut.
Ja, aber übrigens auch nicht so dominant. Ne? Nee. Es ist sehr angenehm, gut integriert, top.
Und wir reden hier von 50% Neuholz sogar.
Ja.
Also ein großer Anteil im Burgund eigentlich für einen Weißwein. Aber durch die Art, wie ich den Wein mache, integriert sich das Holz sehr gut. Das heißt, das Holz, wie ihr schon gesagt habt, ist nicht zu überbordend und schmeckt entsprechend sehr elegant.
Extrem, ja.
Elegant ist das richtige
Wort. Elegant ist das richtige Wort, würde ich auch sagen. Wie bist du denn also tatsächlich so, warum Burgund, warum nicht, warum dann doch nicht? Keine Ahnung. Warum nicht Rheingau? Also das hätte ich jetzt auch, ja.
Da habe ich lange gearbeitet, genau. Das eine ist das Wetter. Ich meine, in Burgund ist es auch noch nicht so gut, aber eigentlich ist es ein Zufall, weil ich habe eine Stage in Burgund gemacht bei einem Produzenten, den du, glaube ich, auch kennst, Maison Harbel.
Ah ja,
Das sind sehr gute Freunde von mir und als ich aus den USA wiedergekommen, auch ganz interessante Geschichte, weil ich habe damals in der Green Card Lotterie für die USA gewonnen, bin dann in die USA gegangen, also ich konnte dort leben und arbeiten und habe das dann aber zurückgegeben aus familiären Gründen und bin Ende 2019 zurückgekommen und 2020 habe ich gesagt, ich muss wieder Wein machen und die Freunde Niklas und Colleen haben dann zu mir gesagt, wenn du Wein machen willst, wir helfen dir, kannst du ihn bei uns zu Hause machen, bei dem im Keller. Und so bin ich ins Burgund gekommen, eigentlich. Sonst wäre ich in Italien wahrscheinlich.
In Italien,
viele kleine Zufälle, irgendwie und dann die Summe, ne?
Maison Harbel, wirklich großartige Weine, werden durch unseren lieben Freund Hendrik Thoma nach Deutschland geholt, wirklich in, verschwindend geringen Mengen. Ich habe vor ein paar Wochen einen 2018er Bourgogne Blanc aufgemacht. Das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch habe. Habe ich in meinem Winebank-Fach gefunden. Und es war richtig, richtig geiler Bourgogne Chardonnay. Und auch da reden wir auch über Flaschenmengen, wie sie bei Nico auf dem Etikett stehen. Und mit denen teilst du dir den Keller so ein bisschen, ne?
Habe ich geteilt.
Hast du
geteilt? Habe ich geteilt. Meine Frau Svenja und ich. Svenja ist jetzt gerade in der Heimat mit ihrer Familie unterwegs.
Svenja kommt aus der gleichen Ecke wie ich, deshalb Svenja und ich uns auch so sympathisch.
Super tolle Frau und es muss leider nicht dabei. Auch ein Grund, warum ich das alles so ausbauen konnte, weil sie mich da sehr unterstützt hat. Genau, wir haben in Pomar ein Haus gekauft, wo wir jetzt produzieren, deswegen nicht mehr bei den Freunden, aber der 2020 und 21 ist dort entstanden.
Ja, krass.
Was? 20 hast du dann den ersten Wein?
20 habe ich meinen ersten Wein gemacht. Das waren Chardonnay, Pinot Noir und Aligoté auf. Da haben sich die Reben oder die Trauben dann nochmal zu 22 geändert. Ab 22, jetzt auch mit dem 23er Jahrgang, sind wir ziemlich stabil, was der Produzenten angeht und sind da auch sehr glücklich.
Ja. Max macht gerade parallel den zweiten auf. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Das ist ein ganz interessanter Weißes, Courtenay Village Blanc. Das ist eigentlich eine Region, die eher für die Rotweine bekannt sind, wenn wir nachher auch nochmal haben, weil das nördlich von Beaune ist in der Courtenay. Man unterteilt ja das Burgund, also die Côte d'Or, in zwei Subregionen. Das sind aber die Courtenay nördlich von Beaune bis nach Dijon und südlich von Beaune, wo dann die Weißweine eigentlich herkommen. Hier haben wir eine Weißwein-Variante, also Chardonnay aus der Courtenay Village. Kalkige Böden, sehr typisch für Courtenay Village, findet man aber selten. Ich finde die Region sehr spannend, weil das sehr viel Potenzial hat und du halt noch nicht diese Extrempreise bezahlst. Natürlich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte kein Merceau oder Chambol machen. Aber meiner Meinung nach sind das auch Grund auf der Klimaveränderung Weine, die richtig, richtig gut sind.
Mhm. Ja, Cheers, müssen wir direkt probieren. Dann kann vielleicht Max mal was gleich zu dem Wein sagen, was er da so in der Nase und am Gaumen hat.
Also direkt der erste Eindruck ist, er ist ein Ticken intensiver noch als der Aligoté, also einfach vom bisschen mehr, kann man vielleicht auch sagen, schon in der Nase. Auch hier finde ich im ersten Eindruck ein bisschen Holz, aber auch in keinster Weise überladend. Ich finde es sehr schlank von der Nase her. Also ich habe hier jetzt eher so ein bisschen kräutrige Nuancen. Für mich hat das fast so was von Dill und ein bisschen weiße Blüten. Ja, und dann am Gaumen. Am Gaumen macht sich sofort so eine schöne Cremigkeit am Gaumen durch. Du hast die kalkige, diese steinige Mineralität, ganz, ganz feine, elegante Säure, die fast so ein bisschen, tänzelt auf der Zunge, finde ich. Richtig, richtig schöner ausgewogen. Also die Weine sind jetzt, glaube ich, du hattest zumindest gesagt, so 3 Monate auf der Flasche. Ja. Ich finde, die stehen schon top da.
Absolut. Hat er ja zu Anfang gesagt. Ich habe das mir gemerkt mit dem Armbandsinn. Kannst du direkt reinschrauben. Also und ist super lecker. Jetzt nur mal für unsere Zuhörer. Ich hatte mit Max mal vorhin über dich auch gesprochen. Er sagte, oh, wir kriegen ja auch nur ein paar Flaschen immer zugeteilt. Können die Zuhörer irgendwo deine Weine bekommen oder muss man sich auf eine Warteliste eintragen?
Warteliste.
Echt?
Leider geht es Warteliste. Wir sind
also. Gott sei Dank, nein, das ist doch, eigentlich ist das ziemlich geil.
Eigentlich ist es ziemlich geil, auf deiner Seite ist es auch ziemlich schade, weil die Weine sind ja da, dass sie getrunken werden und auch hoffentlich von vielen Leuten. Allerdings sind wir so in den letzten Jahren, toi, sind wir am ersten Tag innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Und wir exportieren halt auch die Weine in die Welt hinaus. Also wir haben viele Länder, wo die Weine hingehen und deswegen ist die Menge extrem, extrem klein. Auch für Privatkunden.
Auch für Privatkunden, ja.
Und das ist das Schöne, wir unterstützen dich seit Stunde 1. Also genau. Du hattest mir das damals erzählt und dann habe ich gesagt, naja, dann komm doch mal vorbei, wenn die Weine fertig sind. Wir haben sie dann probiert und ich glaube von dem 20er habe ich jeweils 6 Flaschen oder irgendwie sowas. Dann in 21 gab es ein klein bisschen mehr, gerade von dem Pomar, sehr schön. Davon haben wir auch noch 3-4 Flaschen übrig. Und jetzt dieses Jahr, finde ich, haben wir eine ganz gute Menge bekommen. Zum ersten Mal eben auch den Aligoté, da bin ich echt happy drüber. Und also, wenn ihr das trinken wollt, könnt ihr natürlich zu uns kommen. Du hast ein paar Gastronomen dir gesucht, glaube ich.
Genau.
So, wo du auch sagst, da bin ich meine Weine auch sehen. Und für mich war irgendwie ganz cool, wir hatten letzte Woche einen dänischen Gast bei uns, der ist fast ausgeflippt. Der hat die Weinkarte geblättert und hat gesagt, oh, you have Messemeyer und hat auch sofort eine Flasche bestellt. Und also da in Dänemark wusste dann schon einer, was mit dem Namen anfangen.
Genau.
Also das ist schon, glaube ich, ein geiles Kompliment, wenn das im zweiten beziehungsweise im dritten Jahr schon so passiert.
Ja, also auf jeden Fall, also Dänemark ist ein starker Markt für uns. Wir sind auch mit unserem Wein zum Beispiel im Geranium auf der Restaurantliste, war eins oder das beste Restaurant der Welt. Da haben wir schon Glück und die Dänen sind da auch sehr engagiert, was solche Sachen angeht. Aber auch Anekdote gerade, wir hatten, Svenja und ich waren im Italienurlaub und sind durch Österreich gefahren, waren beim Obauer. Und die Sommelier dort hat irgendwie aufgeschnappt, dass wir halt Maison Meyer machen und meinte, wie, ihr seid Maison Meyer? Und wir haben Stammgäste, die kommen immer und erzählen von eurem Wein, wir kriegen die nirgendwo. Also auch wenn man so kleine Mengen macht, manchmal geht das so in der Weinwelt, die ist relativ gut connected.
Absolut. Alter, das ist doch das Schöne.
Ja, also mit dem Podcast, das wird jetzt durch die Decke gehen.
Genau, jetzt nächstes Jahr sind wir in 10 Minuten aus.
Man muss ja Ziel.
Ja, genau, so ist es. Der Dänemark habe ich ja schon, ich habe das schon öfter gelesen, ist natürlich auch extrem stark, was so gerade ganz junge Winzer angeht, sind da immer hinterher.
Ja. Ne, sie sind halt vor allen Dingen immer auf der Suche nach Neuem, sie sind offen für Neues, was die Dänen ja auch, was ich auch schon 1-2 Mal thematisiert habe, was die Dänen auch schon sehr früh verstanden haben, du musst im Burgund nicht mehr diese teilweise 600, 700, 800 € bezahlen, um gute Qualität zu bekommen. Sondern sie suchen dann eben solche kleinen Produzenten. Oder was wir hier auch bei uns im Restaurant einfach extrem merken, deutscher Spätburgunder, also deutscher Pinot Noir, ja. Die Top-Sachen verkaufen wir fast nur an dänische Konsumenten. Also es ist so für Strings, Keller, also wirklich die Top-Riege der deutschen Spätburgunder und auch der deutsche Chardonnays verkaufen wir fast ausschließlich an skandinavische, vor allen Dingen dänische erst.
Sag mir aber, wo liegen denn die so für die Endverbraucher, so eine Flasche, falls sie mal eine ergattern?
Wir machen das hier über Mailinglist-Preise. Die Mailinglist sind, also es wird verkauft, bevor der Wein überhaupt auf den Markt kommt. Ja. Also so ein Pre-Sale, wenn man das möchte. Und da gibt es dann halt einen speziellen Preis. Da liegt man bei dem Wein, glaube ich, bei 55 Euro. Mhm. Ist auch kein schmales Geld, aber ich glaube, dass man dafür auch die Qualität bekommt. Unsere Marge da drauf ist leider auch nicht so groß, aber es ist halt Hobby, also eine Passion, irgendwie die zum Beruf gemacht wird.
Ja.
Und genau.
Ja, du, aller Anfang ist schwer und du scheinst schon sehr erfolgreich damit zu sein. Also toi, 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 ne? Ein Stoß auf dich, dass es so weitergeht nach oben. Und die Qualität, ich finde, für euch da draußen 55 Euro ist mehr als gerechtfertigt für den Wein, weil jeden Cent wert.
Du bist ja so ein alter Chardonnay-Hase, Kibbel.
Absolut.
Was sagst du zu dem? Jetzt deine
Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut. Er schmeckt mir eigentlich schon fast perfekt. Ich würde ihn noch ein Jahr tatsächlich für mich liegen lassen. Dann wird er mir noch cremiger. Ich mag ja dieses Cremige. Hinten raus habe ich so, da kommt wie so eine leichte Süße, weißt du, so, wenn ich den komplett unten habe. Finde ich super geil. Finde ich sehr, sehr spannend.
Super. Das heißt, ich muss die Flaschen jetzt verstecken.
Und kurz, hinten noch dazu, der Wein hat gar kein neues Holz.
Echt nicht?
Der hat gar kein neues Holz. Das ist super interessant, gerade in Burgund. Wir sehen das auch mit den Produzenten, mit denen ich viel probiere, sehen das so häufig, dass neues Holz sich manchmal besser integriert als gebrauchtes Holz. Und ich habe gebrauchtes Holz halt selber von neuen Holz, das ich benutzt habe. Plus ich habe ein paar Produzenten, Top-Produzenten in Burgund, wo ich die Fässer bekomme. Mhm. Und ich nutze eigentlich nur François Ferrer und Chassin und Dami. Also auch da dann in
die absolute Spitzenklasse.
Ne? Genau, ist schwer zu bekommen und die Preise für die Fässer sind leider auch enorm teuer.
Was kostet so ein Fass?
Neupreis kann das locker bei 1.800 für 228 Piast liegen.
Uiui, wir hatten irgendwann mal in irgendeinem Podcast über Preise gesprochen, da haben wir so bei 1.200, jetzt 1.800. Das ist schon eine Ansage für ein Fass, ne?
Ja, das sind die Fässer, die halt in Frankreich bleiben. Nach Deutschland kommt dann oft nur die 1.200 Euro.
Achso, das heißt, es gibt da auch Qualitätsunterschiede.
So heftig natürlich sagen die Franzosen zuerst einmal,
alles für mich.
Also du fährst natürlich auch zu der Tonnellerie hin und dann sprichst du mit denen. Und ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich jetzt bei dem Roten, wird man es nachher sehen, ein spezielles Fass bekommen habe, was die produzieren, was dann leider sehr teuer ist, aber meiner Meinung nach enorm geile Weine. Und ist nicht übertüncht.
Es lohnt sich also, dann die 1.800 auszugeben, um dann nachher noch mehr Qualität im Glas zu haben.
Ja, jetzt richtig lieber auf die Marge.
Ja, das nennt man Passion.
Liebhaberei.
Ja, Liebhaberei.
Jetzt könnte man denken, mein Vater wäre Bill Gates. Aber
ja, das hast du doch gesagt. Ich habe dir das direkt geglaubt.
Ja, aber das ist, also diese Fässer, unser lieber Freund Johannes Spieß, der ist ja auch so ein kleiner Holzwurm und so ein Fassfetischist, kann man fast sagen.
Neuer Fetisch, was?
Naja, also auch wenn du mit Johannes anfängst, über Fässer zu reden, dann findet er auch kein Ende, ne? Und das ist wirklich, also gerade wenn du Burgund, Anspruch, François Frère ist schon so, was du auch bei vielen Deutschen mittlerweile findest, aber die absoluten Topfässer bleiben einfach in der Region.
Aber was macht denn das auch, also nur für mich zum Verstehen, ne? Was macht ein gutes Fass oder was unterscheidet einfach? Wo ist die Qualitätssteigerung von 1.200 auf 1.800 Euro?
Ja, es ist halt, wie das Fass den Wein beeinflusst, vom Geschmack her. Ob du Tannine hast, die grün, also das, was so Gerbstoff, was dich den Mund austrocknen lässt und was einen Geschmack hinterlässt, ob das grün ist, ob das nicht grün ist, ob das staubig schmeckt, also sprich, wenn das so dein Mund so hinterher, als wenn du irgendwie Asche im Mund hattest, dann die Geschmacksnuancen, die im Geruch auch mit bei sind, das ist so eine Vielfalt, das ist sehr groß.
Das weißt du dann, wenn du an dem Fass gerochen hast und dann den Wein da einfüllst, was das dann mit dem Wein macht?
Du probierst natürlich auch Weine, wo die in den Fässern lagen, von anderen Produzenten, kriegst eine Idee und du vertraust natürlich auch dem Produzenten.
Okay. Und verwendet man da ein bestimmtes Holz für das Fass?
Eicheln, ja.
Ist immer Eicheln, ja.
Diese Hochebene in Frankreich, dieses Zentralgebirge, massiv zentral, da hast du einfach Eichenwälder, so weit das Auge reicht. Und nichtsdestotrotz wird auch viel woanders gekauft. Also ich komme ja aus einer Försterfamilie, das haben wir, glaube ich, noch nie thematisiert. Also mein Vater, mein Großvater, alles Förster. Und tatsächlich hat mir mein Vater das schon immer erzählt, bei den Baumversteigerungen haben die perfekten Eichen immer die höchsten Preise erzielt, weil die halt entweder in die Fassproduktion oder ins Furnierwerk, also für die Möbelproduktion und so weiter gehen. Und da geht es halt auch darum, dass die keine Asteinschlüsse haben, dass die Poren genau sind. Und dann zahlen die halt teilweise für einen Festmeter Holz wirklich vierstellige Beträge. Und dann kommt es ja darauf an, wie werden die gelagert.
Genau.
Holz muss ja 3 bis 4 Jahre
getrocknet,
bevor du es überhaupt zu einem Fass verarbeiten kannst. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich eigentlich, nochmal dieser Holzfassmarkt. Und so kommen dann halt oft Preise zustande, die 1.000, 1.800 Euro aufwärts. Wenn du jetzt halt so überlegst, dass du dann als Weingut, wenn du jetzt eine relativ große Nummer bist, dann teilweise auch so 300, 400 Fässer hast.
Das ist ein Investment.
Was das für ein Investment ist.
Ne? Was für Kohle ist, das ist Wahnsinn. Also, stell dir vor, da gelingt dir der Wein nicht.
Ey. Ja?
Dann bist du halt richtig am Arsch. Mit dem wahrsten Sinne das Wort. Und was man ja sagen kann, ist, wenn du eine große Menge hast, kannst du natürlich anders verschneiden. Wenn du jetzt die Mengen, du hast es selber gesagt, auf den Flaschen was draufsteht, also wir produzieren, in 22 haben wir ungefähr 4.500 Flaschen produziert, in 23 sind es ungefähr 8.000 Flaschen, wird aber auch nicht mehr als das. Da hast du nicht viel Variant, da kannst du nicht viel, wenn da ein Fass dir über die Wupper geht, dann kannst du es nicht irgendwo rein verschneiden, man schmeckt es nicht mehr, sondern
das muss dann weg.
Das muss weg.
Ja. Machst du Essig draus?
Das war zum Beispiel. Aber das ist, da ist ja manchmal die Marge größer als auf dem Wein.
Oh, krass. So, was haben wir? Wir haben über Fässer geredet. Hat der nächste Wein ein Fass gesehen?
Der hat Fass gesehen. Nicht so viel. Also 30% ist hier neu. Aber was er gesehen hat, und das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ist Whole Cluster, also sprich ganz Trauben, also nicht entrappt, also nicht von dem Stielgerüst runtergeholt, was in Burgund, gerade bei den Großen auch, also Dujac ist da, der unter dem König drin, das bringt so einen Lift nach oben, auch in der Nase, und das war bei dem 22er perfekte Trauben, mega cool, und das habe ich einfach mal gemacht.
Er ist ja gerade in so einem, du hast ja gesagt, 22 war relativ warm im Burgund. Und so kriegst du halt nochmal eine andere Tanninstruktur,
genau,
eine andere Säurestruktur
im
Wein. Also auch für die Zuhörer zu Hause, dieses Whole Cluster bedeutet halt, dass du die Stiele und Stängel mit dabei hast. Und da sitzt natürlich auch ein gewisser...
Beim Vergären.
Beim Vergären, genau.
Ah, ja.
Und daraus ziehst du dann halt auch eine gewisse Säure- und Tanninstruktur in den Wein. Und das ist ein sehr weit verbreitetes Stilmittel mittlerweile in heißen Jahrgängen, um eben mehr Frische, mehr Phenolik in die Weine
zu bringen. Ja, also frisch ist halt echt krass frisch.
Das finde ich, du sprichst von einem heißen Jahrgang. Ich würde jetzt bei allen Weinen, die wir bis jetzt probiert haben, nicht von einem, wenn ich sie blind bucke, würde nicht von einem heißen Jahrgang ausgehen.
Nee, das kommt vielleicht auch ein bisschen, also wenn du vorhin gesagt hast, der Kollege hatte einen Fetisch für Holz, ich habe einen Fetisch fürs Sortieren. Es ist natürlich auch, wenn du einen heißen Jahrgang hast, wir sortieren für eine Cuvée, wir haben bei einem Cuvée so zwischen 3 bis 4 Fässer, die halt, also von einem Wein 3 bis 4 Fässer. Da sortieren wir 6 bis 8 Stunden per Hand.
Oh.
Das ist.
Was, ihr sortiert die Trauben dann?
Die Trauben. Wir pulen die Trauben runter, die einzelnen.
Und dann presst ihr die einzeln?
Nee, das geht dann. Also, wir fermentieren in großen offenen Tanks, Holztanks. Grenier, auch aus dem Burgund, sehr guter Produzent. Da kommen die rein, aber vorher kommen die auf einen selbstgebastelten Tisch. Sortiertisch und dann steht da jemand oder ich vor allen Dingen. Beide. Und man muss sagen, da auch meine Familie, die mitgeholfen hat, steht 6 bis 8 Stunden mit der Hand und sortiert eine Beere nach
der. Da geht es halt oft, sobald da nur irgendwie ein kleiner Insektenstich ist oder sobald da
eingeschrumpelt.
Oder ein bisschen in einem heißen Jahrgang vielleicht ein bisschen Sonnenbrand bekommen hat oder so, dass du die Trauben.
Wie sieht so ein Sonnenbrand bei einer Traube aus?
Ja, gibt verschiedene Formen, also je nachdem, wenn es nachher zu doll ist, also die Haut wird härter, nachher schrumpelt das richtig ein, dann hast du wie so eine Rosine.
Das ist ein Sonnenbrand.
Genau, zum Beispiel bei Riesling ist es ein großer Faktor für die Petrolnote, Sonnenbrand auf den Riesling-Trauben, was ja viele dann auch nicht mögen, andere lieben es ohne Ende.
Liebe Petrol.
Beim Rotwein möchtest du sowas halt eher nicht haben, weil du ja auch eine frische Frucht haben willst, eine klare Frucht, also ich zumindest, und das wird alles raussortiert. Jetzt muss man dazu sagen, ich kaufe ja Trauben und du kaufst Trauben nach Kilo beziehungsweise nach Piast. Piast ist quasi das Pendant zu dem Barrique-Fass. Also es ist 228 Liter im Gegensatz zu 225 Liter im Bordeaux. Anderer Name, andere Region. Franzosen sind da ja sehr spezifisch.
Thematik hatten wir schon mal.
Und da zahlst du halt für diese Kilo, um da ein Fass draus zu machen. Also wenn du jetzt aber anfängst, da sehr viel zu sortieren, dann wollen die das trotzdem noch haben. Dann brauchst du halt extrem mehr. Und das,
das heißt, du kannst nicht durchsortieren und sagen, das nehme ich, das nehme ich nicht?
Zum gewissen Teil geht das schon, aber es gibt natürlich, also wenn du sehr hohe Ansprüche hast, das variiert dann ja zu den anderen, dann kommen dann die Leute natürlich an und sagen, ja, nee, so geht das leider nicht. Also da musst du schon mehr bezahlen. Und deswegen kaufe ich halt im Vorhinein mehr Trauben, weil ich weiß, in dem Jahrgang, ich gucke, bin ja da und begleite das Ganze übers Jahr, welche Trauben, wie viel ich brauche ungefähr. Und das ist dann, ja.
Wie oft bist du dann im Burgund? Also, weil wenn der Fass jetzt in, wenn der bei dem Fass liegt, dann müsst ihr jetzt nichts mehr machen. Aber also, wie sieht so dein Jahr aus, wenn du das kurz umreißt?
Ich bin jetzt sehr viel reisen. Ich bin im Burgund eigentlich jeden Monat, mindestens einmal, manchmal auch zweimal. Und für die Lese bin ich komplett dort natürlich. Und für die anderen Arbeiten immer nur, um mal Controlling zu machen, weil natürlich die Winzer, wo ich die Trauben kaufe, die Arbeiten machen. Das heißt, da muss ich dann nicht selber unbedingt das machen.
Aber kannst du denn da Einfluss nehmen, wie sie im Weinberg arbeiten sollen?
Wenn du gut mit den Winzern kannst, dann kannst du das machen. Und wenn du gute Argumente hast, dann geht das auch. Wenn du das sehr abstrakt von außen machst und nur die Trauben kaufst, dann nicht. Aber grundsätzlich gibt es da immer Möglichkeiten, weil natürlich auch die Winzer daran interessiert sind, bessere Trauben zu machen. Und natürlich ist es ja Knowledge, was auch von außen kommt. Ja. Es ist ja quasi, du kriegst Geld dafür, dass jemand dir noch hilft, vielleicht besser zu werden. Also ja. Für dich ist es eine Win-Win-Situation.
Okay. Hört sich alles ziemlich spannend an.
Ich mag ja auch diese Wein, also diese Seite der Weinwelt total gerne. Also ich liebe die, wo ich bin, dass ich den Wein verkaufe, das fertige Produkt. Aber ich finde ja auch den Weg zum fertigen Produkt immer unglaublich spannend. Und es gibt ja auch durchaus viele Sommeliers, die irgendwann die Seiten wechseln und für Weingüter arbeiten oder so. Das kann ich mir jetzt beim besten Willen noch nicht vorstellen. Aber ich weiß gern, wo unsere Weine herkommen. Und deshalb finde ich das jetzt auch ganz spannend, dass du heute da bist und uns mal so einen kleinen Einblick gibst. Weil gerade dieses, ja, nennen wir es auch mal Mysterium Burgund, ist natürlich auch ja mit vielen Legenden und Geschichten verbunden. Und ich finde das ganz spannend. Was ich dich aber fragen wollte, du gibst den Wein ja verschiedenen, also die haben natürlich ihre Herkunftsbezeichnung, aber dann haben sie auch alle nochmal einen Namen. Also der weiße Côte Noir hieß Eau Cru, jetzt haben wir hier Le Blanchot de la Champagne, aber das liegt ja jetzt nicht in der Champagne, also ist das ein Parzellenname?
Genau, das sind die Parzellennamen. Das Burgund ist ja sehr bekannt für die Parzellen und für das sehr Kleinstückelige, weil die Böden sich sehr verändern von, also du kannst 5 Meter weitergehen, da ist ein komplett anderer Boden, anderes Klima, in Anführungsstrich Mikroklima. Und da ist das Burgund ja sehr bekannt für. Und ich möchte das herausstellen, wo die Weine herkommen.
Okay.
Deswegen sind sie hier drauf. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn du das natürlich über Jahre hinweg immer die gleichen Lagen bekommen kannst, ist es super. Wenn du das nicht kannst, dann stehen natürlich immer andere Namen drauf und dann fragen dich die Leute, ja, warum heißt denn der jetzt so und warum heißt der so? Bisher, vielleicht werden wir das nochmal ändern, aber bisher wollte ich das immer gerne mit den Parzellen zeigen, weil es die Herkunft eigentlich des Weins ist.
Mhm. Extrem krass. Das ist alles so gut. Ja, extrem lecker. Ich habe aber noch eine andere Frage. Hier steht auf dem Wein Zutaten, Nährwertangaben und dann steht hier 100 Milliliter, 293 Kilo. Das machen wir jetzt. Was ist denn, was soll denn das?
Genau, also wir sind ja, also man sieht, ich bin sehr sportlich. Aber wir machen jetzt Fitweine und deswegen stehen da jetzt die Nährwerte drauf. Nein, im Ernst. Die EU hat, wir kennen das ja alle, wieder neue Regulatoriken hervorgerufen und wir haben das jetzt schon drauf, aber ab nächsten Jahr wird das auch Pflicht sein, die Nährwerte drauf zu schreiben und deswegen sind sie dort drauf. Also das hängt ja vom Fleisch oder von Supermarkt bis. Leider wird das hier jetzt auch Licht.
Hier ist noch so ein QR-Code drauf. Das heißt, ich kann da auf die Flasche drauf, mit dem Handy drauf gehen und dann zeigt er mir an, dass der Wein aus Trauben gemacht worden ist.
Genau. Und alles, was da noch reinkommt, also wenn du
schon Mittag gegessen hast,
oder
ob du den Wein dazu getrunken hast.
Genau.
Ja, ist drauf. Also ist alles reguliert.
Genau. Dann Bankkonto ist auch noch verbunden und, das mal hier übermacht,
oder
das
du?
Hier wird automatisch.
Hast du? Scheiße, ich nahm dich nicht mit dem Handy drauf. Aber du warst schon drauf. Haha. Was wird denn so abgezogen?
Also es ist halt diese neue Nährwertvorgabe, dass es auf Etiketten oder auf den Flaschen ersichtbar sein soll. Gott sei Dank gibt es diese QR-Code-Lösung, weil du musst es eben für jedes...
Sonst müsstest du so eine Etikette
haben. Also, ja, man kennt es ja, sag ich mal, vom Cola-Etikett, da ist es ja auch oft in mehreren Sprachen, weil je nachdem, in welches Land du diesen Wein oder diese Cola exportierst, muss halt die Sprache entsprechend sein. Das ist ja auch... Bis jetzt musstest du auf Weinetiketten immer nur angeben, dass er Sulfite enthält, aber das müsste auch eben in der entsprechenden Sprache draufstehen. Ja, und jetzt muss halt immer mehr draufstehen. Das hat sich halt irgendein schlauer EU-Bürokrat einfallen lassen, der wahrscheinlich nicht mal selber Weintrinker ist, aber der sagt, ja, aber ich will schon wissen, was da an dass da Wein drin ist.
Ja, also wir hatten vorhin ja auch schon drauf geguckt, habe ich ja gerade gesagt. Und da steht zum Beispiel nur eine Kohlenhydrate drauf.
Richtig, also das ist kein Restzucker. Deswegen.
Also Leute, also den... Der Mann hier produziert Fitnessweine.
Das ist isotonisch.
Isotonisch, genau.
Das gibt dir deine Mineralien zurück.
Ja, siehst du, ich sag auch, der Mann spricht mir einfach aus der Seele. Trink mehr Wein.
Absolut.
Bleib dir schön schlank wie ich.
Das sind halt EU-Regeln. Und wie gesagt, Gott sei Dank gibt es jetzt diese QR-Code-Lösung, weil sonst müsstest du halt ewig ellenlange Etiketten, da bräuchtest du wahrscheinlich Faltetiketten oder keine Ahnung, um das überhaupt alles darstellen zu können, was da verlangt wird. Und da haben die Winzerverbände wirklich einen großen Kampf gefochten gegen die EU-Bürokratie. Sie konnten es nicht ganz abschmettern, aber zumindest ist diese QR-Code-Lösung ist akzeptiert. Und ab nächstem Jahr, also ich glaube mit der Ernte 24 ist es Pflicht.
Ja, irgendwie so. Ich habe so als typischer Deutscher habe ich gesagt, ja, warum nicht? Kann ich jetzt schon drauf machen, dann habe ich das fertig. Alle Freunde in Burgund haben gesagt, was machst du da eigentlich?
Gut, gerade die Franzosen, also ich sehe es ja immer oft bei Flaschen, die wir dann bekommen, die kriegen es oft nicht mal gebacken, dass da enthält Sulfite auf Deutsch
steht.
Und der Franzose ist da doch sehr, gibt es eine andere Sprache als Französisch? Ich bin mir da nicht sicher.
Die Franzosen sind schon,
Kann man Geschichten von.
Jetzt kommen wir zum letzten.
Achso, da macht Max.
22er Côte Noir Village, Chantemerle.
Und Chantemerle, ja, genau.
Chantemerle, Karl der Große.
Fast. Es ist, glaube ich, die Singer-Ramsel.
Ja, Karl der Deutsche.
Die Chante von Sing und Merle ist die Amsel. Wieso?
Hat
mir meine Frau erklärt, wusste ich auch.
Also, ist deine Frau Französin?
Nee, aber die spricht leider positiv sehr viele Sprachen und die kann das dann für mich immer übersetzen. Ich bin ja jetzt nicht so sprachenbegabt, ich muss mich da irgendwie durchschlagen, aber
wie machst du das dann, wenn du da so mit deinem Taubenproduzenten quasi sprichst, mit Händen und Füßen?
Händen und Füßen, Google Translator, ein bisschen Sprache, was ich kann, also mehr geht nicht.
Geil.
Wenn man es so kennt.
Das Lustige ist ja, die meisten Franzosen sprechen.
Sie wollen es nur nicht, ja.
Also ich kann nur einen Tipp geben, wenn man kein Französisch kann und mit denen Englisch sprechen möchte, dann würde ich nicht auf Englisch anfangen, sondern ich würde auf Französisch anfangen. Irgendwas ist völlig egal, weil wenn sie merken, dass du nicht gut Französisch sprichst, dann sprechen sie mit dir Englisch. Aber wenn du Englisch fragst, antworten sie auf Französisch.
Ja, das habe ich mehrmals schon festgestellt in Frankreich, aber danke für den Tipp. Das ist extrem spannend. Lass uns noch einmal kurz zu dem letzten Wein, den wir heute aufziehen. Lass uns mal darüber sprechen. Sieht schon mal ganz anders aus als der. Was für eine Traube haben wir da drin?
Ist alles das.
Ist das immer Pinot Noir?
Ist auch Pinot Noir. Ist hier, also interessanterweise bei dem Wein davor sind wir bei schlanken, ich glaube, 12,5%. Genau. Und hier sind wir in einer etwas wärmeren Lage, auch ein bisschen länger, also bewusst länger reifen lassen. Für Burgund schon relativ viel, 14%, wobei wir werden es sehen. Und wir brauchen, glaube ich, nicht über Alkohol sprechen. Wenn man es trinkt, wird man sehen, das ist mega cool.
Ja.
Und es ist enorme Länge, Komplexität, einfach super geil. Auch hier 30% neues Holz und aber 100% decent, also mehr auf der Fruchtvariante komplett hindurch. Aber Ich glaube, mega Trinkfluss.
Ja, der Trinkfluss.
Mega. Definitiv. Was sagst du immer? Geringer Schluckwiderstand.
Geringer Schluckwiderstand, ja.
Das ist extrem geil. Selber, wir haben dieselbe Traube und ein völlig anderer Wein.
Ja, und auch Luftlinie. Wir, was reden wir? Über 20 Kilometer?
Nicht mal.
Nicht mal, ne?
Also, das ist auch krass.
Also auch der Boden ist jetzt von der Grundstruktur der gleiche. Du hast natürlich ein paar kleine Nuancen, die sich verändern. Es ist einfach nur ein bisschen Machart, bisschen länger hängen gelassen. Und du hast eigentlich zwei komplett unterschiedliche Weine. Und das ist, glaube ich, was Weine auch so faszinierend macht, dass es ganz viele Schräubchen gibt, an denen du drehen kannst. Und dann kommen zwei unterschiedliche Weine voraus. Ich finde beide Weine unglaublich gut. Ich mag diese ja etwas würzigere, saftigere Komponente in dem ersten Rotwein. Aber ich mag hier auch diesen etwas fülligeren Charakter in dem zweiten. Also zum Beispiel bei dem ersten mit der Säure und mit der Gerbstoffstruktur sehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, an so ein, wir hatten schon immer mal wieder so diese Koteletts vom Schwein oder so.
Vom Duroc, ja?
Vom Duroc.
Nee, oder warte, was war denn das? Dann muss ich mich...
Ja, oder den
Bigorre. Vom Bigorre hatten
wir. Bigorre.
Genau.
Dieses schwarze Schwein da auch aus Frankreich und das ist irgendwo... Da finde ich das ziemlich geil dazu. Hier, das ist jetzt für mich das, weil auf so eine kräutrige Komponente dazu kommt, das riecht eigentlich für mich, da muss so ein rosa gebratener Rehrücken oder so dazu. Ne? Also schon so die Wildrichtung. Und da finde ich, das macht dann halt auch die Spannung aus, zu was setze ich die Weine ein. Ich finde es total spannend, die heute beide nebeneinander zu trinken, weil es so haben, jetzt wissen wir natürlich auch, was wir im Keller haben und was wir dann unseren Gästen auch verkaufen können. Aber es sind beides grandiose Pinots.
Ja. Absolut.
Jeder auf seine Art und
ja,
sind sie beide sehr, sehr lecker.
Danke, großartig.
Sehr gerne, danke fürs Teilen. Ne? Und er ist immer noch da. Und was man auch zu der Frage zurück mit dem Fass, ich finde, hier sieht man, dass auch das Fass ist da, aber es ist so gut, so genial integriert, meiner Meinung nach. Ihr könnt also immer ehrlich sein, ihr könnt sagen, es ist total scheiße gelungen.
Total scheiße, ne?
Nehme ich die Flasche wieder, kriegst du alleine. Aber es ist halt, genau das macht halt die guten Fässer auch aus. Dass die nicht den Wein kaputt machen, nicht irgendwo da stehen.
Überlagern,
genau.
Was ich ja immer wieder sage, das ist auch immer wieder eine Thematik hier bei uns im Podcast, dieses, wenn manche Weine haben, so wie früher, wenn man noch nicht so viel Ahnung vom Wein hat, diese gechippte, dieses total Boom und du hast nur Holz im Mund. Und der Wein ist eigentlich nur die Flüssigkeit, die das Holz transportiert.
Ich glaube, das habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt. Die Grundidee eines Holzeinsatzes ist ja nicht, dem Wein einen Holzgeschmack zu geben, sondern es geht ja darum, dem Wein eine Lagerfähigkeit und eine Komplexität zu geben.
Ja.
Und viele haben dann halt irgendwann dieses extrem Holzige auch als Geschmacksnuance wahrgenommen, mögen oder hassen es. Aber daraus kommt ja diese Chips-Idee, dass du eben sagst, okay, die Leute wollen Holzgeschmack, aber wollen ja nicht den Preis, den eine Holzfasslagerung einfach auch hervorruft, durch einerseits den Preis des Fasses, aber auch natürlich den Zeitraum, weil es bringt ja nichts, wenn der Wein nur einmal durch das Fass durchgelaufen ist, sondern er muss ja auch eine Zeit lang da drin liegen,
ja, klar,
um den Geschmack anzunehmen. Und das sind natürlich alles Faktoren, die letztendlich, weil Zeit kostet natürlich auch Geld.
Zeit ist Geld.
Die dann den Preis nach oben bringen und dadurch ist Chips natürlich eine unglaublich günstige und Alternative, wenn du einfach nur Holzgeschmack in den Wein geben willst. Aber hier geht es ja darum, dem Wein eine gewisse Komplexität, ein gewisses Rückgrat vielleicht zu geben. Und da sieht man, ich finde, deine Weine sind ein super Beispiel dafür, wo man sieht, was Holzmanagement ausmacht.
Moment.
Kira, mich würde jetzt einmal interessieren, wir haben jetzt vier großartige Weine verkostet. Welcher ist dein Favorit?
Ich habe zwei.
Du hast zwei. Du hast den Sauvignon Le Bon und du hast den Côte de Nuit.
Ja, ich finde sie alle sehr gut. Ja, und für mich sind das hier Nuancen, die meinen Geschmack einfach komplett treffen. Also das hier großartig. Also ich entdecke immer mehr Rotwein übrigens für mich. Ich bin sonst immer Weißweintrinker.
Okay.
Das, gut. Wir brauchen nicht drüber reden. Ein Chardonnay ist nicht gleich ein Chardonnay. Ich habe auch gestern mal einen probiert, der mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Hier trifft es genau den Nagel auf den Kopf. Ich habe, wie gesagt, vorhin sagte ich schon, ein Jahr noch liegen lassen. Dann kriegt er noch diese geile Cremigkeit, kriegt er noch mehr Schub. Davon könnte ich eine Pulle locker
sehr gut
mir reinstellen.
Ich frage jetzt Nico mal nicht, weil es ist jemand, es ist unfair, einen Vater zu fragen, was sein liebstes Kind ist.
Aber wir haben gestern darüber gesprochen und ich habe gesagt, es ist, glaube ich, genauso wie mit Kindern. Egal wie die Kinder aussehen, du findest sie alle schön.
Deine eigenen.
Genau, ja, deine eigenen. Genau.
Darum würde ich jetzt die Frage noch mir selber sozusagen beantworten. Beim Roten gehe ich tatsächlich konform mit dir, ja. Denn Samy Le Bon finde ich einen Ticken besser als, oder für meinen Geschmack ein bisschen.
Beim Weißen sitzt du hier.
Und ich bin beim Weißen eher bei dem Aligoté, weil es für mich einfach, es ist wahrscheinlich einer der besten Aligotés, die ich bis jetzt probiert habe. Und ich habe schon, glaube ich, nahezu alles.
Da ist ein Kompliment.
Sorte, ja. Rang und.
Er wird rot, er wird rot.
Also, wie kann man das nicht? Ja, ist doch super.
Das ist, das Holz ist super gut entwickelt. Also nicht, dass der Côte Nuit Village schlecht ist, beim besten Willen nicht. Auch das ist ein super Chardonnay, aber ich finde den Aligoté einfach dafür, dass es eben auch ein Aligoté ist, wirklich herausragend. Super spannend. Also, ihr habt es ja gehört, Nico ist immer ausverkauft. Also, ihr müsst zu uns kommen. Nico hat uns Gott sei Dank dieses Jahr mit einer recht üppigen Allokation ausgestattet.
Und ihr kriegt ja gutes Essen auch.
Und es gibt noch leckeres Essen.
Manchmal, wenn ich Glück habe in der Küche.
Das ist ja das Schöne, da ist ja auch unsere Verbindung draus entstanden. Nico war mit seiner Frau Svenja eigentlich noch vor dir Gast bei uns. Und dann hat Nico irgendwann mal erzählt, ja, ich mache jetzt auch ein bisschen Wein. Und da habe ich schon so gedacht, der Nächste, der irgendwie ein Weingut in der Provence. Und da hat er gesagt, nee, ich mache ziemlich anständigen Pinot und Chardonnay. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann lass es uns mal probieren. Und dann weiß ich auch, dann kamst du mit deiner ersten Abfüllung, hast das noch so mit Kocher war, weil du so ganz, ich muss dann noch zum Christian Scholz. Und dann habe ich gesagt, ich finde es gut und wir kennen uns. Und es ist natürlich auch, wenn, ich sage das mittlerweile aus Spaß, ne? wenn jemand eine Flasche Maison Meyer bestellt, dann schenke ich das ein. Dann sage ich, na, nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist so Stammgast von uns. Also wenn sie ein Weingut haben, sagen sie Bescheid. Wir sind immer auf der Suche nach einer neuen, spannenden Geschichte.
Extrem cool, ja.
Hey, vielen Dank für deine Zeit heute, Nico.
Danke dir, ja.
Es war wirklich spannend, die Weine zu probieren. Und für euch da draußen, kommt zu uns, bestellt die Weine oder setzt euch für nächstes Jahr bei Nico auf die Warteliste. Aber sag mal, wenn du die Weine probiert hast, du gehst nicht mehr runter von der Warteliste. Ne? Also wenn du da mal
drin bist. Hoffentlich nicht.
Gut, jetzt hast du ja gesagt, in 23 gibt es ein bisschen mehr. Also vielleicht hat man dann Glück und
vielleicht
kriegt was ab vom Kuchen.
Aber eine größere Chance ist bei euch.
Unsere Chance ja. Für uns. Genau. Also habt ihr wieder einen Grund, zu uns zu kommen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, in Hamburg sagt man tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.